Immer mehr Menschen fragen sich, warum sie hier sind und was der Sinn ihres Lebens ist. Oft sind wir so nah dran und dennoch sehr weit entfernt und fragen uns, ob wir überhaupt unsere Berufung finden. Ein Blick in dein Gesicht allerdings gibt so viel Preis über dein wahres Selbst, über deine Motivation und auch über deine Bedürfnisse. Ein Grund also, sich sein Gesicht mal näher anzuschauen bzw. anschauen zu lassen. Erik Stantop ist Experte in Gesichtslesen und Antlitzdiagnostik. Vor mehr als 15 Jahren gab er seine Karriere in der Unterhaltungsindustrie auf, um Gesichtslesen als antike Kunst sowie als Werkzeug für die moderne Gesichtsanalyse und Erkennung zu erlernen. Er ist Begründer der Face Reading Academy. Und er liest in deinem Gesicht deine Gaben und Talente. Denn damit kann er dich unterstützen, diese auch gewinnbringend zu leben, sodass du glücklich werden und auch deine Lebensaufgabe leben kannst. Herzlich willkommen wieder zu Sparkle and Shine. Ich bin Beate Tschirch und ich freue mich sehr, dich auch heute hier wieder begrüßen zu können. Denn hier bei diesem Podcast geht es um dich, damit du dich selbst entdeckst und immer wieder neue Impulse bekommst, etwas auszuprobieren, um dich noch besser kennenzulernen. Heute also mit einem wundervollen Interview mit Erik Stantop. Hallo Erik, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und ich möchte dich als allererstes mal mit einem Zitat in Anführungsstrichen konfrontieren, den meine Therapeutin mir vor 25 Jahren gesagt hat. Die hat nämlich den Finger erhoben und gesagt, Beate, ab 45 kann man für sein Gesicht. Ja? Und ich habe es damals überhaupt nicht verstanden. Jetzt bin ich 42 und beobachte die Menschen um mich herum und stelle fest, also irgendwie hat sie ja recht, weil die Mundwinkel gehen bei vielen Menschen so ab einem gewissen Alter irgendwie nicht mehr nach oben, sondern nach unten. Mhm. Wie sagst du als Gesichtsexperte sozusagen, prägt uns eigentlich eher das Leben oder prägen wir mit unserem Gesicht, mit dem, was wir mitbringen, unser Leben? Also geht es in beide Richtungen oder nur in eine Richtung?
Genau. Erstmal, hallo Beate, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Und es geht in beide Richtungen. Das merkt man schon daran, wenn man zum Beispiel müde ist, das Gefühl kommt ja von innen, dann gähnt man nach außen. So, gähne ich aber außen, also ich täusche Gähnen vor, dann werde ich auch müde. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch so mit dem Leben. Das heißt, das Leben prägt uns, so wie wir aussehen. Es prägt auch unsere Gefühle. Wir können aber auch das Leben prägen, wenn wir zum Beispiel mit einer anderen Einstellung reingehen. Gerade vor kurzem einen Kunde gehabt, der mega stolz ist, dass er jeden Morgen erstmal aufwacht und das Handy nicht mehr bedient, sondern als allererstes meditiert. Und trotzdem sind seine Mundwinkel unten. Vielleicht geht es nicht so schnell. Vielleicht geht es nicht so schnell. Vielleicht dauert es auch länger. Ich habe zu ihm gesagt, fang doch morgens mal ganz anders an. Steh morgens auf und lächle. Auch wenn es nichts zu lachen gibt, zumindest ist noch nichts passiert, was dich ins Gegenteilige bringt. Steh auf, lächle. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass du lächelst, die Menschen gibt es auch, dann geh vor den Spiegel und lächle erstmal. Das hat eine so starke Wirkung auf den Rest vom Tag. Manchmal denke ich mir, da kann kaum eine Meditation mithalten.
Das stimmt, es gibt ja auch diesen psychologischen Trick, ne? Dass wenn du einen Stift zwischen die Lippen machst, dass dadurch der Muskel angeregt wird, der die Hormone auslöst, dass du glaubst, du lächelst.
Genau, der Muskel wird dann über den Nervus facialis, über das Nervensystem stimuliert, ist wiederum das Gehirn. Das Gehirn bekommt Reize und löst entsprechende Botenstoffe aus und man ist dann fröhlicher. Ich sehe das oft in den USA, wenn ich Vorträge halte, dann stehe ich oft in einem Raum mit 4, 5 weiteren Speakern und davon hat die Hälfte immer so einen Bleistift im Mund. Okay. Ich finde es sehr skurril, muss ich sagen. Ich brauche es Gott sei Dank noch nicht. Ich brauche eher einen Kaffee vor meinem Vortrag. Aber es ist, ja, es ist was dran. Es funktioniert.
Aber das ist doch irgendwie auch schrill, oder? Dass die sich darüber dann... Das ist doch eigentlich auch ein künstliches nach oben pimpen.
Ja, aber jeder macht das anders. Wenn man es genau nimmt, muss man ein bisschen fairerweise sagen, an, jeder macht das anders. Andere trommeln, ne, wenn man sieht jetzt, wie die Fußballmannschaften sich da angepowert haben, andere klopfen sich auf die Schulter, andere haben andere Rituale. Ja, das ist halt deren Ritual. Mit dieser Aktion beeinflussen sie ihr Gehirn. Und so schlecht ist das nicht, denn unser Gehirn beeinflusst uns viel zu oft und viel zu häufig und kommt mit Sachen hoch, wo wir denken, hey, das bin ich eigentlich gar nicht. Was denke ich mir denn da schon wieder zurecht?
Das ist echt, ja, das stimmt.
Ich bin da immer ein bisschen im Ausgleich. Ich versuche nicht zu sehr Partei zu ergreifen. Als Gesichtleser muss ich schauen, dass ich eine Mitte einnehme. Aber ich muss zugeben, für mich wäre es nichts.
Ich wollte gerade sagen, schaffst du es eigentlich noch neutral, Menschen zu begegnen? Also weil der Filter, Eric, der geht ja gar nicht mehr aus, oder?
Also der Eric in mir nicht, also meine Persönlichkeit schafft das nicht. Dazu habe ich dann doch zu viel schon gesehen und natürlich habe ich auch eine eigene Vita und eigene Erlebnisse. Aber in dem Moment, wo ich Gesichtleser bin und der Kunde vor mir sitzt, bin ich so neutral und objektiv, wie es mir möglich ist, Klammer auf, an diesem Tag, Klammer zu. Denn mit Tagesform hat es auch zu tun.
Ja, klar. Natürlich. Ja, weil vom Yoga habe ich das natürlich auch sehr, sehr stark. Ne? Da beobachte ich ja den ganzen Körper. Ne? So, und dann sehe ich sofort, und das kann ich überhaupt nicht abschalten, wann gehen die Schultern nach vorne, wie geht der über den Boden, ne? Stapft der oder macht der ganz leichtfüßig, geht der nur auf den Fußballen oder auf der Ferse und so. Ne? Das sind ja lauter so Sachen, die nehme ich unbewusst wahr. Und darüber speichern sich bei mir, gehen Karteikarten auf, wie dieser Mensch quasi auch emotional ist. Ne?
In der Unbewusstheit liegt auch die Objektivität. Was du bewusst wahrnimmst, ist natürlich immer erstmal schon mal vom Gehirn vorsortiert.
Ja.
Und da wackelt die Objektivität oft. Das Unbewusste hat oft was mit Empathie, Intuition, Instinkt und solchen Dingen zu tun. Und da steckt viel mehr Klarheit und Neutralität auch drin. Ja, darauf kann man sich eben, so glaube ich, viel mehr verlassen.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil du ja eigentlich vom Äußeren quasi im Gesicht liest, ne, was ja definitiv was Äußeres ist, ne, ungeschönt, aber dass du dann trotzdem für dich die Erkenntnis hast, die intuitiven, die unbewussten Prozesse sind auch die, worauf du dich mehr verlassen kannst.
Genau, das ist beim Gesichtlesen eine interessante Sache. Es gibt ja zwei Arten von Gesichtlesern. Die einen kommen von der Vokabelseite, nenne ich sie, vom Verstand, da bin ich dabei, und die anderen kommen von der intuitiven Seite. Ich sage immer, sie treffen sich auf der Brücke. Da, wenn man über den Verstand zu den Themen geht, stimuliert man trotzdem die Empathie und die Intuition. Du lässt dich also über den Verstand auf den anderen Menschen ein und hast dafür Werkzeuge. Also hier, schau mal, der hat die Mimik, schau mal, der hat hier die Äderchen. Und dadurch stimulierst du die Intuition und nimmst auch Dinge wahr, für die es nicht direkt gleich eine Vokabel gibt. Und dann gibt es die intuitiv Gesteuerten, die viel spüren, aber gar nicht mal wissen, warum. Und deshalb auch unsicher sind, was stimmt denn davon und was ist jetzt eigentlich nur eine Stimmung. Und die können dann anhand der Vokabeln sich sozusagen eine Sicherheit holen und sagen, ah, jetzt ist mir klar, warum ich das spüre. Da ist es ja auch sichtbar.
Das ist echt interessant. Sehr, sehr spannend. Kommen wir mal zurück auf die Gesichter. So, jetzt gibt es ja Familien, in meiner Familie Gott sei Dank nicht. Ich habe zwei Töchter, die ganz anders aussehen als ich und auch ganz, ganz, ganz unterschiedlich sind. Aber es gibt ja so, wo die Familien so wie geklont sind. Weißt du, da sehen drei gleiche Kinder, die nahezu identisch sind. Und aber trotzdem sind die Charaktereigenschaften von denen, wenn ich die als Mama beobachte, irgendwie unterschiedlich. Leben die dann unterschiedliche Gesichtszüge mehr aus als andere? Oder müssten die nicht eigentlich relativ ähnlich sein, auch vom Charakter her, weil das Gesicht ja so ähnlich ist?
Also du hast praktisch schon die Begründung Nummer 4 genannt, wenn man so will. Also das ist tatsächlich auch möglich. Das heißt, sie haben andere Schwerpunkte gewählt.
Ja.
Vielleicht mal einen ganz anderen Ansatz. Der Gesichtleser glaubt, dass jeder Mensch mit einer Architektur auf die Welt kommt, so eine Art Grundstruktur. Wie wir aber diese Architektur ausgestalten, das hängt an uns. Also mit anderen Worten, ich kriege einen Bauplan und der Bauplan von mir kann der gleiche sein wie der von Papa oder ist ein Mischbauplan von Papa und Mama.
Ja.
Aber ob ich da tapeziere oder Fliesen verlege oder Holzböden oder ob ich das Haus dämme oder Solaranlage draufknalle, das bleibt mir überlassen.
Ah,
und
okay.
Diese Dinge machen dann doch sehr viel aus. Und diese Dinge sind sehr stark sichtbar dann anhand der Mimik. Und was dann sehr spannend
ist. Mimik ist nochmal quasi was anderes, als wenn du auf ein neutrales Foto dann sozusagen schaust.
Okay. Ich bin mir sehr sicher, dass diese Menschen, von denen du sprichst, unterschiedliche Mimik haben, auch wenn die Nase gleich aussieht.
Ja, ja, genau.
Und ist auch nochmal sicher, wie entwickelt sich denn die Nase tatsächlich, wenn dieses Kind praktisch das gleiche Alter hat wie die Mama? Sehen die dann auch noch der Mama so ähnlich oder hat das Leben das nicht schon ganz anders verändert, weil man eben anders ausgestaltet hat? Wir Gesichtleser glauben ja, dass wir alle mit einer Persönlichkeit auf die Welt kommen. Die Persönlichkeit ist also sozusagen die Grundstruktur und ist sehr stark von unserem Unterbewusstsein noch geprägt. Der Verstand hat noch nicht so viel Zugriff darauf. Und später, wenn der Verstand zugreift, durch Sozialisation, durch Lehren, durch Erfahrungen, dann bildet sich ein Charakter heraus. Und der Charakter, der kann anders sein, auch wenn Gesichtszüge bei dir ähnlich sind wie die von deinen Erzeugern. Ich bin mir allerdings sehr sicher, ich habe jetzt auch schon Drillinge gelesen, eineiige Zwillinge, es lassen sich immer Unterschiede finden und diese Unterschiede sind dann so eingreifend in die Reststruktur von einem Charakter, dass sich dann doch Unterschiede rauslesen lassen. Aber natürlich prägen uns unsere Eltern, also wenn wir es zulassen, deswegen gibt es ja die Pubertät, wo wir rebellieren, die prägen uns und dann essen wir vielleicht das Gleiche oder denken vielleicht das Gleiche oder haben die gleichen Vorlieben. Ja, und der junge Mann heiratet doch die Frau, die seiner Mutter ähnlich ist. Also solche Geschichten gibt es ja en masse. Das hat mit Prägung zu tun. Und dann sehen wir natürlich den Menschen, die uns geprägt haben, auch wirklich ähnlich. Ich kann nur sagen, ich sehe in meiner Familie wirklich niemand ähnlich. Konnte mich aber rückversichern, dass ich es bin. Aber ich habe so einzelne Merkmale, die man beim Papa findet oder bei der Mutter. Aber tatsächlich, auf den ersten Blick wird man jetzt nicht vermuten, ich gehöre dazu. Und ich habe aber auch einen ganz anderen Lebenswandel, als die gehabt haben und ganz andere Prämissen.
Also das Lebenswandel schon, weil du hattest ja auch, dein eines Buch ist ja auch Face Food. Da dachte ich so, na, das ist ja mal jetzt spannend, ja. Also ich meine, mir ist vollkommen klar, dass wenn man sich gesund ernährt und so weiter, hast du auch eine schöne Haut und so weiter, ja. Aber gibt es auch andere Sachen, die ich im Gesicht noch ablesen kann? Also über Krankheiten, ja, das habe ich schon mal von der chinesischen Medizin gehört, ne, dass du in der Iris kannst du Dinge sehen oder dann wahrscheinlich auch über irgendwelche kleinen Flecken oder sowas, die du im Gesicht hast. Aber kannst du mit Essen auch quasi Gesichtszüge wirklich beeinflussen? Oder geht es da eher um gesundheitliche Aspekte?
Ja, um beides natürlich. Also ich meine, fangen wir mal, ich habe oft Manager-Tagungen, da gibt es ja auch diese kritische Rückfrage. Ich sage dann ganz einfach, okay, wir treffen uns heute Abend an der Bar und trinken zusammen jeder neuen Bier. Dann schauen wir mal, wie wir morgen aussehen. Dann haben wir uns sehr stark verändert am nächsten Tag. Wir haben glasige Augen und graue Haut. Und je nachdem, was für eine Persönlichkeit und Gesundheit wir haben, haben wir noch andere Probleme. Und jetzt stelle man sich vor, man trinkt 10 Jahre lang 9 Bier oder 3. Ja, also nur als Beispiel. Und das geht natürlich aber auch, jetzt stelle man sich vor, man isst 20 Jahre lang immer das Gleiche, egal was es nun ist. Natürlich hat diese Ernährungsweise, die Ernährung besteht ja auch aus Bestandteilen, die unseren Körper in irgendeiner Weise beeinflussen. Natürlich hat jede Ernährungsweise auch Folgen für unsere Erscheinung, sowohl körperlich als auch optisch im Gesicht. Und das gilt eben für alles im Leben. Also ich könnte dir, wenn du mir ein Thema nennst, egal welches es nun ist, könnte ich dir versuchen zu erklären, warum es im Gesicht sichtbar ist. Jedes Thema.
Ja, dann bin ich mal gespannt, weil ich hatte nämlich im Studium gab es eine, da ist mir das, die habe ich neulich getroffen, ne? Also ich habe Design studiert so und dann habe ich neulich eine getroffen, nahezu 20 Jahre nicht gesehen. So, und die hatte damals sehr geschwungene Lippen und ich fand ihre Lippen immer so großartig. So. Und jetzt begegnete ich ihr 20 Jahre später die Oberlippe weg. Wirklich, es gab nahezu keine Oberlippe mehr. Und ich so, ich war total irritiert, ja, weil ich so, habe dann das Gespräch schnell beendet und bin dann weiter und habe gedacht so, was ist denn mit ihr passiert?
Schön, das ist ein Beispiel, das sich sehr gut eignet. Denn Babys, die auf die Welt kommen, haben immer volle Lippen.
Ja, und immer, ne?
Die haben immer so. Man sich, wo gehen die hin? Also wo gehen die hin bei vielen Erwachsenen, vor allen Dingen Männern? Da, die verlieren die häufiger. Werden die amputiert oder was? Ja, gewissermaßen werden sie vom Leben amputiert. Ja? Ja. Deswegen legen auch so viele Werte darauf, dass sie volle Lippen haben. Volle Lippen stehen halt auf Frische, auf Jugendlichkeit, Gesundheit. Das stellt das dar. Die Lippen, der Mund an sich ist über die Nervenbahnen mit der Verdauung verbunden. Und in der Antlitzdiagnostik, also dem gesundheitlichen Lesen des Gesichtes, da weiß man, kann man dann schauen anhand der Lippenstruktur, anhand des Mundes, wie steht es denn auch um die Verdauung. Sieht man ja, bei alten Menschen sind häufig die Lippen etwas blutleer. Manchmal zeigen sich auch Geschwülste drauf. Der Herpes an der Oberlippe wird oft nur als Herpes gesehen. In Wahrheit handelt es sich dabei auch um eine Entzündung im Dünndarm, die damit einhergeht. Also es ist eine Immunschwäche allgemein, die sich auch stark im Dünndarm zeigt. Also dafür stehen schon mal die Lippen. Die Chinesen, aber auch die Griechen, Aristoteles, haben den Lippen allerdings noch eine andere Ordnung zugegeben, nämlich die materielle Ordnung, die wird für die Unterlippe zugeordnet, und die ideelle Ordnung der Oberlippe. Geht mir also die Oberlippe flöten, auf gut Deutsch, dann ist nicht mehr so viel im ideellen Bereich bei mir. Ich bin rein materiell orientiert, das Erdige steht im Vordergrund. Alles, was so ein bisschen im träumerischen, ideellen und kreativen zu Hause war, hat sich aus meinem Leben verabschiedet. So hat das Aristoteles gesehen, so findet sich es auch in vielen Schriften von den Chinesen.
Das passt zusammen. Das also auch auf diese Personen betroffen, weil ich dann nämlich den Eindruck, also ich von ihr, ne, sie dann wahrgenommen habe und gedacht habe, so, die träumt gar nicht mehr. Die hat, also ich habe sie so leer empfunden, ne? Nicht so, die hat gar keine Vision, gar keine Idee, gar keinen Zauber sozusagen, wofür sie jeden Morgen aufsteht.
Ne? Also, Zauber macht sich halt sehr stark an Augen und auch am Mund bemerkbar. Und wenn jemand verzaubert, dann hat er meistens sehr strahlende, leuchte Augen und hat halt eben auch die vollen Lippen dazu. Der Mund muss da gar nicht groß sein, aber er darf volllippig und üppig sein. Das verzaubert leichter wie jemand, der das nicht hat. Also mit trüben Augen und ohne Lippen zu verzaubern, wird einfach schwerer fallen. Man kommt kühl, kalt daher, auch wenn man es vielleicht tief im Herzen gar nicht ist. Aber das Leben hat es eben so ins Gesicht geschrieben.
Ja, und dann kann man ja aber eigentlich schon auch wieder was dafür tun. Ne? Wie du jetzt sagst, wie du mit dem Mann, der jeden Morgen jetzt nicht mehr ins Handy guckt, sondern anstelle dessen anfängt zu meditieren, der holt sich ja quasi seinen eigenen Zauber, seine eigene Inspiration auch wieder zurück.
Genau, ja? Das geht halt nicht mit Botox, da kann man sich auch was zurückholen, halt die Optik. Aber deswegen bin ich noch lange nicht verzaubert, nur wieder ideell. Aber man kann tatsächlich alles, was im Gesicht verloren ging, bis zu einem gewissen Grad sich auch wieder zurück ins Leben holen. Das ist möglich, weil wir bestehen aus Zellen und wir sind eben kein striktes System. Bei uns ist auch alles veränderbar, bis eben ein gewisses Maß an Reservoir auch erschöpft ist. Dann ist es eben nicht mehr möglich, auch altersbedingt. Aber da ist viel mehr umkehrbar, als wir uns vielleicht eingestehen.
Ja, da gibt es auch diesen Trend Face-Yoga. Das kennst du doch mit Sicherheit auch. Hast du erfunden? Kann ich bei dir einen Kurs buchen?
Nein, ich habe es nicht erfunden, aber ich bekomme immer mehr damit. Bin auch, ehrlich gesagt, sehr interessiert. Das interessiert mich wirklich mal, das zu erleben, zu sehen. Ich selbst habe es nämlich noch nicht erleben können und dürfen. Ich habe immer nur Fotos gesehen. Und die Überschriften dazu, und da kann man sich keine Meinung bilden dazu, aber es macht für mich Sinn. Ich meine, es sind 43 Muskeln im Gesicht. Ja. Es ist interessant, dass wir uns um den Bizeps und Trizeps mehr kümmern als um die 43 Muskeln im Gesicht. Wäre vielleicht mal anzusetzen.
Genau. Die das erste Aushängeschild ja auch sind von uns, ne? Also jeder guckt ins Gesicht. Ne? Ja. Also das ist so das allererste, wo ich.
Vielleicht an der Stelle auch mal die Lanze zu brechen für Gesichtsmassage. Also ich selbst lass mir in Asien immer gerne Gesichtsmassagen geben. Die findest du bei uns kaum. Also das Angebot. Bei uns findest du halt Fußmassage und so. Ne? Es ist auch interessant, wir haben mehr Muskeln im Gesicht als im Fuß. Und die Verbindung von Fuß zu den Organen, ja, das sagt jeder, ja, das ist so, ja, genau, Füße, Organe. Und natürlich haben wir auch Verbindung Gesicht, Organe. Also wir können sehr viel für unsere Grundgesundheit tun, wenn wir uns auch im Gesicht massieren lassen. Aber, das ist mir natürlich auch klar, das Gesicht ist halt eine sehr diffizile Sache, da lässt sich nicht jeder gerne anfassen. Und Gesichtleser kriegen nicht umsonst gesagt, fass den Kunden nie im Gesicht an. Du schaust ihn an, aber du fasst ihn nicht an. Und wie immer gibt es eine Ausnahme, denn ich hatte auch schon einen blinden Gesichtleser, der hat mich im Gesicht angefasst.
Aber einen blinden Gesichtsleser, das ist ja spannend. Hat er dann so feinfühlige Fingerkuppen, dass der das wahrnimmt? Also Falten kann ich ja noch nachvollziehen, aber kann er dann... Auch die Augenbrauen vor.
Augenbrauen hat er mir nachgeklettert und vor allen Dingen ist er mir lange über die Lippen gefahren. Das war sehr unangenehm, muss ich sagen, weil man es eben nicht gewohnt ist. Ja. Und der Herr war schon Mitte 80, ein Chinese. aber er hat auch gerochen. Ach, und er hat gehört, wie ich spreche, und wie ich laufe, wie ich mich auf ihn zubewege. Mhm. Wer weiß, welche Sinne er noch benutzt hat. Gesicht lesen funktioniert eben nicht nur über die Augen, sondern man nimmt alles wahr, was man irgendwie nahe wahrnehmen kann. In späteren Kursen bei mir lernen die Schüler auch Stimme zu lesen, was sich mit der Stimme verhält, die Frequenz, die Höhe, die Brüche oder auch Nichtbrüche, passt die Stimme zum Gesicht und so weiter und so weiter. Also auch da kann man ziemlich viel nachempfinden. Nur mit dem Geruch, da habe ich mich
verabschiedet. Ich dachte, das ist wirklich Gesichtslesen beschränkt sich rein auf quasi Antlitzdiagnose, was die Krankheiten betrifft und rein halt Gesicht. Aber dann gehört ja wirklich viel, 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 viel mehr noch.
Es gehört mehr dazu, weil alle Sinne, die wir nutzen, im Gesicht ihre Heimat haben. Mhm. Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, alles im Gesicht.
Stimmt, stimmt, alles ist am Kopf, ne?
So ist es. Auch das Fühlen, ne? Babys stecken ja zuerst alles in den Mund, um es zu ertasten, weil sie es gar noch nicht so gut ertasten können mit den Händen. Mhm. Also machen sie es erstmal in den Mund und lernen dadurch Struktur und Form kennen. Und deshalb ist das Fühlen über den Mund auch tatsächlich uns gegeben und deshalb küssen wir uns auch intensiv über den Mund. Weil natürlich kann man es noch biologisch sehen im Sinne von Säugen, das hat was mit der Mutter noch zu tun und das Füttern. Ja, aber tatsächlich
geht es. Das ist die Erfahrung mit der Welt eigentlich, ne? Das ist der erste Kontakt, die gucken ja auch noch, also die können ja noch gar nicht so richtig sehen.
Ja, aber es geht ums Fühlen vor allen Dingen auch, wenn wir uns küssen, beispielsweise geht es ums Fühlen. Deshalb alle Sinne sind im Gesicht zu Hause.
Echt interessant. Und wenn du jetzt, du hast natürlich ganz viele Gesichter, die du beobachtest und so weiter. Hast du auch, es gibt ja, keine Ahnung, Chinesen, Japaner, Afrikaner, alles Mögliche auf der Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, außer Europäer kann ich echt leicht auseinanderhalten. Das ist natürlich auch das, was ich tagtäglich sehe. Aber sobald jemand schon aus einem anderen Kulturkreis kommt, die sehen ja für mich, also sei mir verziehen hoffentlich, ja. Mir fällt es dann schwer, die auseinanderzuhalten. Also ich weiß dann, ne?
Du da ich auch. Dir.
Kannst du die Unterschiede sehen? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Aber fangen wir mal mit den Europäern an. Also du sagst, du kannst Europäer gut unterscheiden.
Ich glaube, dass ein Chinese Europäer nicht gut unterscheiden kann.
Genau, damit wäre auch. Oder aber der Chinese kann sagen, es ist ein Europäer, so wie du sagen kannst, es ist ein Asiate. So.
Ja.
Aber wenn der Chinese jetzt sagen muss, ist das ein Finne oder ein Grieche, dann kriegt das nicht hin. Da kriegt er keinen Unterschied hin. Aber schauen wir uns mal dein Gesicht an. Wenn wir dich jetzt nicht hören würden, würden wir jetzt nicht unbedingt alle auf Deutsch tippen.
Ah.
Könnte auch ein französisches Gesicht sein.
Ja, vielleicht. Naja, also meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur, kommen aus Ungarn.
Siehst du, und wir haben die Problematik schon ausgesprochen. Wir haben im Laufe der Jahrtausende viel Völkerwanderung gehabt und Vermischung der Völker und so weiter. Und deshalb, und das ist ja eigentlich auch schön, ist keiner mehr eigentlich eine eigene Nationalität.
Ja.
Dieses Angebot, das ich da immer wieder mal sehe, dass man da per Blutgruppe oder Spucke oder was auch immer seine Nationalitäten-Background erfahren kann, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, aber es funktioniert zumindest mal, das glaube ich schon, nur ob ich da eben meine Blutgruppe hinterlassen will, sei es drum. Einfach mal zu sehen, wer alles mitgewirkt hat bei meinen Genen über die Jahrhunderte, Jahrtausende weg, wie viele Völker da allein beteiligt waren, das gibt vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen einen Anstoß im Hirn, nicht mehr zu nationalistisch zu denken oder zu einseitig. Weil dann merkt man auf einmal, hey, das ist auch in mir drin und auch in mir drin. Da gab es in England einen tollen Versuch bei sehr national geprägten Engländern. Den hat man mal gezeigt, wo sie eigentlich ursprünglich auch bei uns. Also ich kann natürlich bei manchen Gesichtern schreit es für mich auf, meine Güte, das muss ja einer aus da und da sein. Aber es ist für mich eigentlich zweitrangig, ob jetzt ob der vor mir sitzt, Chinesisch oder Japaner. Wobei das ein leicht zu erkennender Unterschied wäre, weil die Japaner doch sehr inselgeprägt sind und sich nicht zu sehr vermischt haben mit anderen Völkern, ja, mit Festländern. Siehst auch in Irland zum Beispiel, Iren, haben sich auch nicht so sehr vermischt. Bei den Engländern als ist schon wieder ein bisschen anders, weil die Kolonialvolk waren und sich überall rumgetrieben haben. Also spielt aber für mich ehrlich gesagt gar keine Rolle. Es gibt andere Herausforderungen, zum Beispiel Hautveränderungen, Hautfärbungen zu sehen bei einem Afrikaner. weil es einfach schwerer ist für uns Weißhäutige, das in deren Haut zu sehen, wobei die genau das gleiche Problem bei uns haben. Ja, ich habe auch afrikanische Face Reader kennengelernt und die sehen Hautverfärbungen, Veränderungen bei sich sehr leicht. Das hat ja auch was mit Gewohnheit zu tun.
Ja.
Und jetzt kommt da aus dem Nichts heraus jemand aus einer anderen Kultur, den man eben nicht immer sieht, sondern vielleicht alle 10 Jahre mal. Na, da hat man Schwierigkeiten, das wahrzunehmen. Wenn du einen Chinesen fragst, welche Haarfarbe haben Europäer, dann ist es bei denen immer dunkelblond. Dunkelblond oder braun.
Das ist ja auch so die Standardhaarfarbe.
Wenn sie rot sind, manchmal sind sie rot, manchmal sind unsere Haare schwarz. Nee, wenn wir schwarze Haare haben, das sind nicht ihre schwarzen Haare, also ist es nicht schwarz. Also das ist, es hat viel mit Gewohnheit zu tun und deshalb die 7, 8 Jahre China, die haben mir sehr gut geholfen, auch Chinesen lesen zu können. Ich bin am Anfang sogar überrascht gewesen, dass ich bei Chinesen oft akkurater war, weil ich mir einfach, ich war fokussierter und wollte auf keinen Fall irgendwas falsch machen in den frühen.
Das waren ja auch deine Lehrer auch, ne? Also das war dann auch schon was, wo du, du musstest das ja dann quasi erst wieder übersetzen nach Europa. Also die,
so ist es. Und in Europa spielt dann doch Erfahrung eine Rolle. Dann denkt man, ja gut, so ein Gesicht habe ich schon mal gesehen. Das ist ja der, so mein Cousin hat auch so eines. Und also man greift dann wieder eher auf Erfahrungen zurück und nicht auf das, was man gelernt hat. Und diesen Prozess, den musste ich auch erstmal durchlaufen. Aber so nach 17 Jahren und mittlerweile 22 Ländern, wo ich gearbeitet habe, mit unterschiedlichen Kulturen, da spielt das wirklich keine Rolle mehr. Wo es mir hilft, ist, diese Kulturen kennengelernt zu haben, ist das Präsentieren des Gesichtlesens, also den Rat zu geben, der sich daraus zum Beispiel ableiten lässt, den passe ich doch sehr stark der Kultur an, weil man doch so stark vorgeprägt ist, dass man darauf Rücksicht nehmen sollte. Also ich würde ein
Facebook
einem russischen Oligarchen anders präsentieren wie einem 25-Jährigen aus Dubai. Aber ich hatte dich unterbrochen.
Ja, ich kam gerade auf die Idee von wegen, wo man das präsentiert. Da fiel mir gerade ein, weil die Japaner sind ja quasi die Lieblingsnation der Fußballgemeinschaft gerade, weil die immer so ihre Plätze aufgeräumt haben. Hast du das mitgekriegt? Dass dann die Region,
wo die Artikel gelesen. Saß,
ne, war irgendwie immer total sauber. Und dann hast du das eben nochmal präsentiert mit, naja, die sind ja auch auf ihrer Insel geblieben. Und jetzt frage ich mich, kann man diese starke Ordnung, ist das kulturell oder ist das auch im Gesicht?
Das kannst du natürlich auch im Gesicht erkennen. Das sind allerdings Sozialisationen, also Prägungen. Und die kannst du dann eher in der Mimik lesen. Also alles, was geprägt wird, alles, was gelehrt wird, alles, was praktisch im Verstand verinnerlicht wird, ist eher über die Mimik erkennbar. Und jetzt nicht über die Nase oder das Kinn.
Hast du, also gibt es so Mimik, die auf der ganzen Welt gleich ist? Also dass du zum Beispiel...
Ja, es gibt die Grundemotionen sind auf der Welt alle gleich. Da gab es einen, den gibt es noch, der ist Jahrgang 34, Professor Ekman. Und der ist mittlerweile, naja, jetzt ist er ja schon ein bisschen älter, aber er war zuletzt auch noch im CIA und FBI als Berater, Profiler. Davor hat er an der Krimiserie Lie to Me mitgemacht. Er ist eigentlich Psychologe, kein Gesichtleser, aber er hat die 7 Grundemotionen festgelegt, die jeder Mensch, egal ob er am Strand in Borneo lebt oder in Manhattan zu Hause ist, hat und die er gleich zeigt. Mittlerweile muss man dazu sagen, dass viele das unter Beschuss genommen haben mit diesen 7. Die sagen, nee, der Mensch hat nicht 7 Grundemotionen, sondern 30. Und wir Gesichtleser, wir kritisieren einige der Grundemotionen, die er genannt hat, weil wir sie zu negativ finden. Also er sagt zum Beispiel, dass Ärger, Wut, Ekel, Zorn und so weiter alles Grundemotionen sind. Und es kommt eigentlich nur positiv die Freude. Gesichtleser sagen, nee, Ekel ist zum Beispiel keine Grundemotion. Kleine Kinder ekeln sich nicht, weltweit nicht, sondern das kriegen sie beigebracht, sich zu ekeln. Und Verachtung ist auch keine Grundemotion, sagen wir. Sagt auch Mr. Ekman, dass das eine Grundemotion wäre. Auch Verachtung ist etwas, was beigebracht wird.
Ja.
Und wir sagen aber, Neugier ist zum Beispiel eine Grundemotion, weil wenn man, das ist im Menschen drin, wer nicht mehr neugierig ist, der stirbt. Also wir mussten früher neugierig sein, um überhaupt vorwärts zu kommen. Und das gilt auch fürs Kind. Versuch mal ein Kind erwachsen werden zu lassen, zu unterstützen, wenn das Kind nicht neugierig ist. Das ist ja...
Ich hab's vergessen. Ja, also das lernt nur schwer. Über Neugier. Ja,
genau. Ja. Also diese Emotionen sind mimisch ausgedrückt überall gleich. Außer sie sind sozialisiert. Das heißt also, außer sie sind in deiner Kultur zu Hause, dann guckst du mimisch anders, wenn es um etwas, um ein Thema geht. Aber du guckst überall gleich, wenn du dich freust, du guckst überall gleich, wenn du Angst hast, wenn du neugierig bist. Da gibt es Muskelbewegungen im Gesicht, die genau gleich ablaufen. Denn 43 Muskeln haben wir alle. Wir alle haben Gehirn, wir alle haben das gleiche Nervensystem. Also reagiert auch das Gesicht in der entsprechenden Situation gleich.
Spannend. Echt spannend.
Und ich versuche natürlich auch, gerade wenn ich mit fremden Kulturen meine Readings mache, Mimik zu provozieren, indem ich Sätze entsprechend stark betone, um zu schauen, wie ist jetzt die mimische Reaktion, um für mich eine Rückversicherung zu haben, ja, ich bin mit meinem Reading bei diesem Menschen auf dem richtigen Weg. Mhm. Bei den Chinesen ist es schön, die haben auch kräftige Geräusche, die sie dazu abgeben, wenn man die dann mal kennt.
Echt, sind die lauter?
Als ja, absolut, ja. Also zum Beispiel, wenn ein Chinese dir zustimmt, dann hörst du oft dieses Ja, und dann weißt du, gut, alles klar. Und wenn er dir widerspricht, dann ist es eher Also ja. Kommt eher so ein Verkniffes. Also die Emotion wird dort auch sehr stark durch Geräusche begleitet. Und das macht es natürlich noch leichter, beziehungsweise bunter, schöner. Ja, das ist ein kleiner Vorteil. Die alte japanische Kultur, die viel verhindert, also viel Mimik unterdrücken will, auch Geräusche völlig sich untersagt, die hat es auf den ersten Blick schwerer gemacht, aber irgendwo dann doch leichter, weil kein Mensch in einer Stunde alle Emotionen unterdrücken kann. Das schaffst du.
Das schaffst du 5 Minuten, wenn überhaupt.
In Japan vielleicht 10. Ja. Aber die modernen Japaner in den Großstädten, das ist alles mittlerweile, da gibt es keine großen Unterschiede mehr zu uns. Da ist auch viel Mythos dabei.
Ich war noch nie in Japan, wäre mal noch interessant für die nächsten Jahre als Ziel.
Ja, um mal passt du gut hin.
Wo? Echt? Ja. Woran bist du das jetzt her?
Einfach so von deiner Neugier, die du da jetzt, du hast ja Japan auch aufgebracht und wurscht, es ist jetzt auf dem Tisch. Aber auch so mit den Themen, die dich interessieren, die ja auch viel mit Selbstdisziplinen zu tun haben, auch mit einem Ablauf, den man sich gibt, um dann etwas zu präsentieren. Das ist doch sehr japanisch, auch in der Anmutung. Ich glaube, du liest auch gerne. Das machen die auch gerne. Japaner haben ja mit Deutschen recht viel gemeinsam. Also auch die Liebe zur Poesie, zur klassischen Musik. Die bauen auch Autos, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen salopp sage. Ja, also wir haben einiges mit gemeinsam.
Ja, aber da hast du recht. Also Selbstdisziplin habe ich sehr, sehr, sehr stark. Ne? Das stimmt. Tja, komme ich halt auch nicht aus meinen Schuhen raus, aus meinem Gesicht raus, mehr oder weniger.
Schön. Ja, also du siehst, mit dem Gesicht lässt sich so einiges veranstalten. Was mir ganz wichtig ist als Botschaft, dass eigentlich jedem klar wird, ich bin ja selbst ein Gesichtleser. Jeder Mensch ist Gesichtleser. Wir schauen uns ja nicht umsonst in die Gesichter. Denn dort gibt es eben viele Infos, die wir sonst nicht bekommen würden. Oder Rückversicherungen, die wir sonst nicht bekommen würden. Ich finde es sehr interessant, dass dieses Thema, ich mache es jetzt ja 17 Jahre, dass das so lange totgeschwiegen wurde oder zur Seite geschoben wurde oder abgetan wurde und erst jetzt so langsam lustigerweise durch die Technik in den Vordergrund rückt. Durch diese ganzen Gesichtserkennungsgeschichten im Handy und aber auch in den Straßen und so weiter, ist auf einmal das Thema Gesicht ganz, ganz oben auf. Ja, davor, nö, da haben wir es uns echt schwer gemacht und haben viel, viel schwierigere Orte genutzt, um einen Menschen kennenzulernen. Zum Beispiel, wie unterschreibt jemand?
Stimmt, ja.
Kann man auch was lesen, absolut, ja. Kann man auch was lesen. Aber zu glauben, dass in der Unterschrift eines Menschen mehr über ihn aussagt, wie sein eigenes Gesicht, also dem kann ich mich jetzt einfach nicht anschließen. Ich glaube einfach.
Ja, also meine Unterschrift ist auch gerne mal unterschiedlich. Ne? Ich muss mich echt immer konzentrieren, wenn, weißt du, man sollte ja immer so sehr ähnlich machen. Und da muss ich immer in diesen Mut kommen, wie ich damals unterschrieben habe, als ich auf der Karte unterschrieben habe. Weißt du, was ich meine? Das hast du doch bestimmt auch mal, kippt die mehr nach links, mal mehr nach rechts, je nachdem, wie das dann so ist. Das Spannende ist ja, dass man ja wirklich das ganze Gesicht in der Kommunikation immer anschaut. Also weißt du, wenn ich dich jetzt anschaue, ich gucke ja nicht die ganze Zeit immer in deine Augen, das irritiert ja. Ne? Also mich als derjenige, also man beobachtet ja, ich beobachte die ganze Zeit. Ne? Dann geht's mal, dann fällt einem die Haarsträhne auf, dann fällt einem das Ohr auf, dann guckst du auf den Mund eher und so. Ne? Also das ist schon das ganze Gesicht, was in der Kommunikation mit einbezogen wird und nicht nur eben die Augen, wo man immer glaubt, ne? Oder ein oder was auch immer.
Also es beginnt in der Anbahnung immer mit einem Dreiecksblick, also zwischen den Augen rechts, links und dann runter zum Mund und wieder zurück zu den Augen. Das machen wir in einer Anbahnung bei einem Gespräch sehr häufig. Und wenn das Gespräch dann länger geht, dann gehen wir auch mal spazieren. Also dann schauen wir uns auch Haarsträhnen an. Und
ach, ist das schon so eine Struktur, die der Mensch wirklich
ja.
hat?
Ja, genau. Ah. Weil Auge und Mund, wenn du dir ein Smiley anschaust, siehst du ja nur Punkte und einen Strich. Ja. Da gibt es keine Nasen, Haarsträhnen und was auch immer. Der Grund ist einfach, dass Auge und Mund so übermäßig wichtig sind. Und wenn du dann sozusagen spazieren gehst, zwischen rechtem Auge, linken Auge, runter zum Mund und wieder hoch und zurück, erfasst du sozusagen die Grundtendenz eines Menschen, wie er tickt, was er fühlt, was er sagt. Ja. Und dann, je nachdem, wenn wir uns genug Bild verschafft haben, dann wollen wir auch mehr sehen oder an andere Stellen mal schauen. Ja, aber es gibt immer Ausnahmen. Also es kann schon sein, dass 1% zuerst auf die Ohrläppchen schaut, aber ich kann mir...
Hat es bei mir Spaß.
Ich kann mir versichern, dass das wirklich extreme Ausnahmen sind. Ja.
Ja, ja.
Das ist bereits ausgiebig erforscht und interessanterweise auch festgestellt, dass Frauen das deutlich schneller und häufiger machen als Männer.
Beim Thema Ohrläppchen sind, weil ich habe echt mega markante Ohrläppchen, ja. Meine, die sind, ich habe ganz kleine Ohren, extrem hart sind die, ja, und auch noch angewachsen. So. Und das fällt den meisten Menschen dann auf, wenn die mir Ohrringe schenken wollen, ne? Also Freundinnen oder sowas, ne? Und, ich trage keine Ohrringe, weil dann fällt das ja noch mehr auf. Also, weißt du, ich will da jetzt nicht unbedingt den Blick hinlenken, ja. So, jetzt will ich von dir wissen, was
von meinen Ohrläppchen. Die sind genau. Dick und fleischig, das könnte man nicht erwarten.
So. Ach, gibt es da Erwartungen aufgrund des restlichen Gesichts, dass man annimmt?
Ja, ich bin ja eher vom Gesicht eher schmal.
Ja.
Da ist alles, was dann in Fülle geht, eher überraschend. Also wenn ein Schmaler wie ich so ein bisschen schon leicht knöllige Nase hat oder so dicke Ohrläppchen, dann ist man schon ein bisschen überrascht. Da würde man ja eher so dieses knochige Angewachsene vielleicht vermuten. Aber das sind halt diese individuellen Ausprägungen, die alle ihren Grund irgendwo haben. Ja.
Ja.
Aber du hattest eine andere Frage. Jetzt habe ich völlig mit den Ohrläppchen. Ja, hatte ich noch nie.
Ja, meine Frage war dann so, was bitte, weil jetzt möchte ich die Interpretation haben, weil wir das gerade hatten. Was sind meine angewachsenen Ohrläppchen? Das würde ich ja jetzt schon gerne mal wissen.
Angewachsene Ohrläppchen, das ist interessant, im Griechischen wie auch in der chinesischen Gesichtslesekunst haben im Grunde den gleichen Background. Man spricht davon, dass ein Mensch in der Gefühlswelt, in der emotionalen Welt sehr leicht erreichbar ist. Das heißt, man ist dann auch schneller mal in einer Stimmungsschwankung, weil man sehr viel erspüren kann, sehr viel wahrnehmen kann und nimmt dann natürlich nicht nur die tollen Sachen wahr, sondern auch die weniger tollen bei anderen. Deswegen kriegen diese Menschen auch immer gesagt, wenn du eine Stimmungsschwankung hast, pass auf, dass du dich eben mit den richtigen Leuten umgibst, weil die können schnell mal, mein Lehrer hat damals gesagt, ein Matschklumpen in ein klares Wasser werfen. Deine Ohren generell, die sind ja, wie du schon selbst sagst, nicht fleischig. Das spricht eben für diese Selbstdisziplin, für diese Askese, dass man sich selbst auch sehr stark trimmen kann, annehmen kann. Das ist dann dieses Knorpelige. Aber ich habe gesehen, die Öffnungen sind ja auch größer. Das spricht eher für Kreativität und für den Wunsch nach kreativem Ausdruck, Selbstverwirklichung. Ist ein Ohr der Musik, könnte man es etwas salopp übersetzen. So hat es aber früher nie geheißen, sondern eher ein Ohr der Klänge. Ein Ohr des kreativen Gestaltens. Also man kann, wenn ich das richtig sehe, hast du Mutter mal auf der linken Wange, ne? Kann das
hier.
Oder hier hast du auch auf der Wange eins, das heißt, das da eines da, ja, wo du eben im Finger warst?
Ja, ganz leicht, genau.
Also, okay, also die Wange steht ja für Führung. Mutter mal drauf auf links heißt, du sollst anführen, und zwar auf der Gefühlsebene. Und deshalb ist das Ohr dazu, um wieder zurückzukommen, das ist ein Ohr, das in der Gefühlswelt verloren sein kann, wenn er ja die falsche Umgebung mit sich hat. Du sollst aber Menschen führen, und zwar auf der Gefühlsebene, und du sollst ihnen Genuss, die Schönheit und Leidenschaft näher bringen. Das ist das Muttermal überhalb der Lippe.
Das ist schön, dass du das beschreibst. Also weil gerade dieses, womit ich lange, lange, lange Thema hatte, wirklich in meinem eigenen Leben ist, dass ich wie so ein Ping-Pong-Ball gewesen bin, weil ich halt so extrem fühlig auch schon als Kind gewesen war, ne, war ich wie so ein Seismograf und habe mich sehr danach verhalten, was von mir erwartet wurde, weil ich es halt gespürt habe und alles, ne. Und dann habe ich, meine größte Challenge war für mich wirklich immer in meinem eigenen Fokus zu bleiben und mich eben halt nicht ablenken zu können. Und darin bin ich auch ein guter Lehrer, anderen Leuten beizubringen, halte deine Energie, halte deinen eigenen Fokus, bleib, erkenne, was du selber fühlst. Ne? Also es geht bei mir viel über die Gefühlswelt und auch die Freude. Ne? Komm in deine Freude zurück. Das ist sozusagen unter einem, wenn ich es mal zusammenfassen müsste, was mir wichtig ist beim Gegenüber.
So, und das in dem Falle bist du eine Art Quelle für andere. Und an die Quelle kommt man ja, um sein Fläschchen abzufüllen und dann nimmt man einen Schluck und dann geht man wieder seiner Wege. Und deshalb würde dann jeder chinesische Gesichtleser zu dir sagen, schau bitte, dass niemand mit matschigen Stiefeln in deiner Quelle rumläuft.
Ja.
Oder zu lange an der Quelle verweilt und glaubt, er kann sich da einnisten und die Quelle stauen. Das wäre praktisch all das, was bei dir zu einer Stimmungsveränderung führen würde.
Ja, genau. Genau.
Hab ich das richtig gesehen, dass du Muttermale direkt über den Augenbrauen hast? Das ist bei
Ja, Zoom, hier. Glaub ich. Da habe ich eins. Also von mir aus rechts, von dir aus jetzt links habe ich eins.
Würde man Chinesischen dem Talent der Augen zuordnen. Das ist sozusagen, du doppelst dein Auge. Du hast sozusagen noch ein zweites. Und das würde bedeuten, dass du Dinge wahrnimmst, siehst, die andere gerne übersehen. Verlierend gelebt wird man zum Detailfuchser und wird Perfektionist.
Das bin ich nicht.
Gewinnend gelebt kann man in den Nebel blicken, durchschaut Abläufe, die andere einfach übersehen oder nicht wahrnehmen können, weil ihnen einfach da vielleicht das Interesse oder die Empathie oder die Intuition dafür fehlt. Ja. So sind zum Beispiel jetzt mal kleinere Ansätze, die man da bei einem Reading.
Ja, wir wollen auch hier gar nicht mein Gesicht so auseinandernehmen. Das bleibt unter uns, bitteschön. Ja? Also, ich muss mich hier nicht in meinen Podcast ausziehen. Aber das ist echt spannend, weil das ist wirklich ja auch das, was ich mache. Ne? Dass ich viel über die Intuition mit den Menschen arbeite und viel einfach spüre, wahrnehme. Einfach, ich begegne einem Menschen und ich habe teilweise die ganze Geschichte von dem schon im Kopf, ohne dass ich die Menschen kenne. Ja, also einfach, weil ich so viel, woher auch immer, wahrnehme, rausziehe. Und das bestätigt das ja absolut. Und das wäre ja dann was, wie du sagst, es gibt eine talentgelebte Variante. Mhm. Und talentungelebt wäre dann quasi dieses, obwohl es ist ja auch gelebt, wenn man detailverliebt wäre. Oder ist es
wäre nur verlierend gelebt. Es wäre ja. Verlierend gelebt.
Ach, verlierend gelebt.
Warte, Detailverliebtheit entsteht im Gehirn. Und wenn wir uns zu sehr ins Detail verlieren, dann sind wir eben nicht mehr locker in unserem Unterbewusstsein, sondern sind rein Verstand geprägt und dadurch auch gedrängt. Also im Sinne des Gesichtlesens wäre das verlierend gelebt. Darf gerne jeder eine andere Meinung dazu haben. Ich bringe jetzt einfach mal die Meinung der Gesichtleser rüber.
Ich finde den Ausdruck aber ganz schön. Weißt du, lebe ich gewinnend oder lebe ich verlierend? Ja, und dann ist schon klar, dass jeder natürlich gewinnend leben möchte. Und vor allem, ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn jeder gewinnend leben würde, würden wir uns gegenseitig als Gemeinschaft viel mehr unterstützen.
Absolut. Ich hab in Hamburg einen Vortrag gehabt, als mich eine Frau darauf ansprach und sagte, Sie schildern den Charakter so negativ und die Persönlichkeit so positiv. Sozialisation ist auch was Positives. Wenn wir keine Sozialisation erfahren würden, dann würden wir uns alle totschlagen. Dann habe ich gesagt, wenn wir alle unsere Persönlichkeit leben würden und damit unsere Talente und wofür wir da sind, dann bräuchten wir fast gar keine Sozialisation. Wir würden uns sozusagen selbst sozialisieren. Und wenn jeder in seinem Ich ist, in seiner Balance und gewinnend lebt, müssen wir uns nirgendwo arrangieren. Dann passt das einfach. Die Probleme entstehen ja, weil Menschen Dinge ausleben, die sie nicht sind, weil sie Dinge tun, die sie glauben, sie müssen sie tun oder sie brauchen sie. Aber das hat ja mit der ursprünglichen Persönlichkeit eines Menschen überhaupt nichts zu tun. Ja, und da merkt man, wie manche Menschen ihre Talente verlierend leben. Zum Beispiel ein großer Anführer, der zum Krieg brüllt, der hat das Talent zum Anführen. Ja, das ist ja schon mal gut. Aber er lebt halt leider verlierend, weil Tausende umkommen. Das ist verlierend gelebt. Also wenn der aber sein Talent gewinnend leben würde, dann könnte damit auch viel Gutes geschehen.
Ja, er könnte ja Meditation anleiten für 1000 Leute. Eine Friedensmeditation zum Beispiel. Ja. Also jetzt ganz, ganz platt, ja. Aber das ist eigentlich das, was ich auch sage. Oder was woran ich ganz, ganz tief glaube, dass wenn die Menschen sich selbst leben, mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten, mit dem, was aus ihnen heraus sprudelt, ne, dass das dann quasi eine sehr, also wie die Erde quasi sehr florierende Gesellschaft quasi wäre. Und dass es dann auch gar nicht so viele Missgünste und das alles gibt, weil die, wie du es auch eben bestätigt hast, eher dadurch entstehen, dass, weil man dann halt den inneren Konflikt hat.
Ne? Entsteht immer aus einer Not heraus.
Ja.
Und die Not hast du halt nicht, wenn du dich und deine Fähigkeiten gewinnend lebst.
Ja.
So einfach ist das. Und ohne Not kein Druck.
Ja, Erik, ich habe noch vier Fragen, die mal deine Persönlichkeit, genau, ganz schnelle Fragen, die deine Persönlichkeit kurz ein bisschen beschreiben. Wenn du verreisen möchtest, wohin verreist du? Machst du den Abenteuerurlaub oder machst du den, ich gönne mir ein teures Hotel? Was würdest du lieber machen?
Ich habe alle Facetten. Es käme tatsächlich drauf an, ich bin für beides zu haben.
Für beides zu haben. Na gut, also ich mag ja gerne das Hotel. Aber am Tag über mache ich das, den Ausflug, ja, und dann gehe ich in mein schönes Hotel. So. Und wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre das?
Oh, sehr viel. Da hätte ich sogar 3-4 Dinge im Kopf. Also Nummer 1, auf jeden Fall, ich würde gerne in der Zeit reisen und mir andere Zeiten anschauen, in der Vergangenheit sogar noch mehr als ein bisschen mehr in die Zukunft, aber beides würde mich interessieren und ich würde gerne unsichtbar sein. Ich würde mich gerne unsichtbar machen.
Häuschen spielen manchmal. Warum willst du dich unsichtbar machen? Möchtest du nicht gesehen werden?
Weil ich einfach Dinge auch mal betrachten möchte, ohne dass ich selbst dabei betrachtet werde.
Mhm. Ja, das stimmt.
Mir würden mit Sicherheit noch mehr Sachen einfallen mit Superkräften. Ich würde zum Beispiel
auch. Ich hätte gerne alle.
Ich würde auch gerne fliegen.
Genau.
Ich würde wahrscheinlich den Meister der Lampe austricksen versuchen und sagen, ich wünsche mir, dass alles, was ich mir in Zukunft wünsche, in Erfüllung geht.
Ja, irgendwie sowas. Genau, was Schönes. Und dann Obst oder Gemüse?
Gemüse.
Und Hund oder Katze?
Hund.
Genau. Erik, ich danke dir sehr für dein sehr inspirierendes Gespräch. Du hast viele Bücher geschrieben. Ich verlinke die alle in dem Podcast. Ich verlinke auch deine Website. Du bildest ja aus in Face Reading. Für alle, die es interessiert, ist das natürlich total spannend. Und hast natürlich auch die Möglichkeit, dass man einfach mal das Gesicht bei dir lesen lassen kann, wahrscheinlich, ne? Das verlinke ich alles und es geht ja eher hier dabei darum, dass die Leute dich kennenlernen und deine Arbeit kennenlernen. Möchtest du noch irgendwas sagen, wo du sagst, das sollen sich die Leute mal anschauen, ganz besonders?
Wo? Am liebsten wäre mir es, wenn die Leute sich ganz besonders sich anschauen, wenn sie sich Zeit nehmen, morgens nicht schnell gleich husch husch und dem Schedule folgen, das man sich selbst auferlegt hat, sondern sich vielleicht mal morgens 2-3 Minuten Zeit nehmen, vorm Spiegel stehen und sich selbst ganz laut. Das wäre mal ein richtig guter Start in den Tag, weil so verbindet man sich wieder mit sich selbst, was vielen abhanden gekommen ist in den letzten Jahren.
Das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Also morgens einfach mal, reicht da das ganze Gesicht oder muss man sich in die Augen schauen?
Idealerweise in die Augen, weil du löst Oxytocin aus, du verbindest dich mit dir selbst. Mhm. Viele Menschen verbinden sich mit allem Möglichen, mit dem Partner, mit der Arbeit, mit den Themen, aber haben sich völlig selbst aus den Augen verloren. Das dazu, aus den Augen verloren. Also es ist immer gut, wenn wir uns wieder selbst in die Augen schauen.
Ja, wir schauen uns selbst wieder in die Augen. Das ist der Schlusssatz für diesen Podcast. Ich danke dir, Erik.
Vielen Dank, Beate.
Du interessierst dich jetzt für Face Reading? Dann schau mal in den Shownotes. Dort findest du alles über Erik und die Face Reading Academy. Und wenn du da draußen den Sparkle and Shine Podcast magst und mich unterstützen möchtest, dann lade mich doch einfach auf einen imaginären Kaffee ein. Den Link dafür findest du auch in den Shownotes. Oder ich freue mich auch immer über eine Weiterleitung, Kommentare und Anregungen unter hello@beatetschirch.de. Kannst du mir direkt schreiben. Und teile, like, abonniere und bewerte auch gern diesen Podcast. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich schon.